Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr, heute mit euch Fortsetzung machen zu können in unserer Themenreihe Miteinander. Und der Alex hat es ja schon verraten, worum es heute geht. Wir werden nämlich Fortsetzung machen mit diesem Thema Taufe. Miteinander durch die Taufe. Und ich will uns erinnern, dass Jesus ja selber den Auftrag gegeben hat, und das war jetzt nicht abgesprochen, aber Florian hat uns das schon mal gesagt, dass Jesus gesagt hat, geht hin zu allen Nationen und macht sie zu Jüngern. Und wie? Indem ihr sie tauft, da haben wir's, und lehrt alles zu bewahren, was ich euch anvertraut habe. Und ihr Lieben, ich möchte heute Morgen euch zwei Personen, zwei Männer vorstellen und an dieser Begebenheit, an dieser Begegnung, die diese zwei Männer hatten, mit euch über dieses Thema nachdenken. Und zwar ist der erste Mann, ich würde ihn mal bezeichnen als einen sehr gewissenhaften Mann, der so eine Bilderbuchkarriere hinlegt, hochgebildet, intelligent, gut mit Zahlen unterwegs, absolut verlässlich, und er hatte sich so richtig seiner Arbeit verschrieben. Der war im Finanzsektor tätig und hatte es zum Schluss über all die Dinge, die er so vorangetrieben hat und gut gemacht hat, es sogar geschafft bis zum Finanzminister. Krass, oder? Also so ein richtig hohes Tier. Und das Spannende ist aber, trotz seiner Stellung, die er hatte, trotz auch seines Ansehens und Reichtum und Sicherheiten, war er Zeit seines Lebens auf der Suche. War er auf der Suche nach Erfüllung, nach wahrem Glück, nach Zufriedenheit, nach inneren Frieden. Und er versuchte es in unterschiedlichen Kulten, Glaubensrichtungen. Irgendwie wusste er, es gibt mehr. Es gibt einen Gott. Es gibt diese Erfüllung und diesen Frieden. Und irgendwann machte er sich auf, ging in eins der Nachbarländer, wo er wohnte, um deren Gottheit kennenzulernen. Hat so eine Art Wallfahrt gemacht. Ist ja heute auch in, überall mal hinzugehen und es zu erkunden und zu fragen und zu schauen, Pilgerreisen zu machen, zum Ich zu finden, was nicht alles auch da gesucht wird. Warum geht er dorthin? Weil er von diesem Gott dieser Nation gehört hatte und er wollte es nachprüfen. Er wollte es erleben. Und zeitgleich ist in dieser Stadt, in dieser Hauptstadt, wo dieser Finanzminister hinreist, ein Christ. Der gehörte noch zu einer sehr, sehr jungen Kirche, die noch gar nicht so lange existierte, und er war dort Mitarbeiter. Er aber war so ein richtig feuriger Mitarbeiter. Er war so ein Typ der Praxis, aber auch echt brennend so für seinen Gott. Er hat vielen Menschen sehr charismatisch und redegewandt das Wort Gottes weitergegeben. Und er hat total viel dabei erlebt, wie Menschen berührt wurden, wie sie geheilt wurden. Und dieser Mann, dieser Christ, der bekommt an einem Tag einen ganz komischen Auftrag. Also ganz putzigen Auftrag, nämlich er sollte irgendwo außerhalb von der Stadt hingehen auf eine ganz öde Straße, wo überhaupt niemand unterwegs ist, groß. Aber warum? Keine Ahnung. Und dieser Christ, was macht er? Er geht hin. Keine Ahnung, was er dort tun soll. Und an dieser Stelle steigen wir mal ein und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam die Apostelgeschichte aufzuschlagen und da Kapitel 8, Abvers 26. Ich habe das heute für euch auch nochmal mitgebracht, da könnt ihr das mitlesen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Und hier erfahren wir auch den Namen. Philippus nämlich bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, sehr toll, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Das war der ganze Auftrag. Und Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, das ist die äthiopische Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Und jetzt bekommt der Philippus einen weiteren Wink von Gott durch seinen Geist. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Was für ein spannendes Bild, oder? Der geht auf diese Straße, irgendwann kommt dieser Wagen und Gott sagt durch seinen Geist, lauf mal neben dem Wagen her. Tolle Sache, oder? Wirklich toller Auftrag, finde ich. Der Finanzminister, der hatte sich wohl dort in Jerusalem eine Schriftrolle von Jesaja gekauft und war ganz vertieft im Lesen dieser Schriftrolle und muss wohl laut gelesen haben. Und ich stelle mir das so vor, die laufen so eine ganze Zeit und der Philippus hört dann so zu und ich denke mir, wow, der hat so richtig viel Zeit gehabt, sich zu überlegen, wie steige ich denn hier gut in ein Gespräch ein? Ja, kennt ihr das manchmal, wenn man so überlegt, boah, ich würde gerne mit der Person irgendwie ins Gespräch kommen, wie fängt man dann ein gutes Gespräch an? Kennt ihr das? So? Und der Philippus, der hat wahrscheinlich ein paar Momente Zeit gehabt und der hat eine richtig gute Idee für so einen Gesprächseinstieg. Guck mal, Apostelgeschichte 8, Vers 30 heißt es, Philippus aber lief hinzu, hörte den Propheten Jesaja lesen und sprach. Verstehst du überhaupt, was du liest? Ich dachte bei mir, alter Falter, ey, das ist der Finanzminister, Entschuldigung. Läuft da lang, hat lange Zeit zu überlegen, wie er ein gutes Gespräch anfängt und sagt, ey, hast du überhaupt eine Ahnung, was du hier liest? Kann man machen, oder? Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber es ist schon spannend. Aber der war gar nicht so pikiert, im Gegenteil. Man liest dann einen Vers später, dass er sagt, wie soll ich es denn wissen, wenn es mir keiner erklärt und macht so diesen neben sich, hier ist noch ein Platz frei, komm, spring auf, könntest du mir das bitte erklären? Ja? Und dann hören wir, was er gelesen hat. Und den Abschnitt habe ich euch nochmal mitgebracht, weil der hat es wirklich in sich. Ich lese mal weiter, ab Vers 32. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus mit dieser Frage hier, bitte sag mir doch, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemanden anderem? Von wem ist hier die Rede? Zugegeben, es ist eine schwierige Stelle. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du die Bibel aufschlägst und denkst, habe ich mal wieder gelesen, aber nichts verstanden. Oder? Gibt es so Textstellen? Geht mir übrigens auch manchmal so. Mal gucken, was bedeutet das denn? Hier hat sich jemand geopfert. Ein Lamm, das geschlachtet wird, bereitwillig, nicht mürrisch, nicht aufmüpfig, nein, ganz still. Und die Frage, die in diesem Äthiopier aufkeimte, Vielleicht verbunden mit so einer Ahnung, ist hier eventuell die Antwort auf meine Frage, auf meine Sehnsucht nach Leben? Wer ist das, von dem hier die Rede ist? Warum Lamm? Und dann steht hier ab Vers 35, den werde ich jetzt nicht lesen, aber da steht drin, dass Philippus ihm das erklärt. Schade, dass nicht drinsteht, was er ihm erklärt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte mich gern mit daneben gesetzt und so ein bisschen Mäuschen gespielt, um mal zu lernen, wie der Philippus dem Finanzminister das Evangelium erklärt, oder? Wer von euch wäre auch gerne mit dabei gewesen? Das wäre doch eine tolle Lektion gewesen, oder? Hätte mich total interessiert. Steht leider nicht da, aber wir dürfen fest davon ausgehen, dass Philippus ihm von wem erzählt hat? Von Jesus. Weil Philippus Jesus erlebt hatte. Er ist das Lamm. Er ist der, der sich ganz hingegeben hat. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser wissbegierige Äthiopier den Philippus immer mehr mit Fragen gelöchert hat. Er hat angefangen von dem, was passiert ist in Jerusalem, als Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist. Dass er das Lamm Gottes ist, der für unsere Schuld, für die Schuld der ganzen Welt auch, wird es ihm vielleicht persönlich so gesagt haben, auch für dich als Finanzminister. Er ist für dich dort am Kreuz gestorben. So hat Philippus ihm, dem Finanzminister, das Evangelium von Jesus erklärt. Diese packende Nachricht von einer Liebestat, um ihn, den Finanzminister und alle anderen Menschen zu retten. Das ist die Botschaft. Sie mit Gott zu versöhnen. Und sicherlich immer wieder diese Zwischenfragen. Warum? Für wen? Hier wollte wirklich jemand wissen, wie er Frieden finden kann, wie er Rettung finden kann. Und Philippus stellte ihm, dem Finanzminister, Jesus vor. Wie cool ist das, oder? Und dann lesen wir Vers 36. Sie sind bestimmt immer noch so im Gespräch. Und dann passiert das. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, sich noch unterhielten, kamen sie zu einem Wasser. Tümpel, See, Fluss, steht nicht da. Auf jeden Fall ein Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Sie müssen über vieles gesprochen haben, kommen dann hier an diesem Wasser vorbei und der Kämmerer, dieser Finanzminister, fragt, gibt es eigentlich irgendeinen Grund, der jetzt dagegen sprechen sollte, dass ich mich jetzt taufen lasse? Ich gehe dann später gleich nochmal drauf ein, weil da habe ich einige Fragen, wie er drauf kommt. Aber so findet, weil scheinbar der Philippus ihm keinen Hinderungsgrund genannt hat, findet irgendwo zwischen Jerusalem und Gaza eine Taufe statt. Fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nur der Schatzmeister, seine Leibgarde und sein Team und der Philippus. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, er steigt in dieses Wasser, was auch immer das war, wird getauft von dem Philippus und er kommt so aus dem Wasser raus und der Philippus ist weg. Cool, oder? Naja. Steht hier, Vers 39. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Ihr Lieben, da war was passiert. Und dieser kleine Satz, ihr Lieben, den finde ich sehr, sehr stark. Erinnerung für uns, da war ein Mensch, der auf der Suche war. Auf der Suche, etwas Wertvolles zu finden, der in Jerusalem war und der dann auf diesem Weg, auf diesem Rückweg auf seiner Suche fündig wurde. Und vielleicht an dieser Stelle mal einen Moment innegehalten. Wonach sehnst du dich? Wonach suchst du? Wo bist du vielleicht selber auf so einer Reise nach diesem Frieden, nach dieser Erfüllung, nach diesem Sinn und Ziel im Leben? Sehnst du dich auch danach, einen Sinn und eine Erfüllung zu haben und nicht irgendwann mal zurückschauen zu müssen und zu sagen, es war vertane Zeit, sondern zu wissen, ich, Lebe ein Leben, was Sinn macht, was ein Ziel hat, was sich zu leben lohnt. Und der Kämmerer, dieser Finanzminister, der wusste trotz dieses plötzlichen Alleinseins, dass der Philippus weg war, er ist nicht allein, oder? Er ist gar nicht allein. Nein, Gott war mit ihm. Er ist frei von Schuld. Da war eine Freude da, die Last war weg und hier steht und er zog seine Straße fröhlich. Er hatte das gefunden, was er gesucht hatte. Und wisst ihr, ich wünsche mir das auch für dich und für mich heute Morgen. Ich möchte aber nicht nur zu dieser Begebenheit, sondern zu diesem Thema der Taufe, was der Finanzminister hier erlebt, noch etwas sagen. Und es sind ein paar Fragen, die ich uns mitgebracht habe, mit denen ich euch so ein Stück löchern will und über die ich mit euch sprechen möchte. Ich habe schon gesagt, beim Lesen dieser Geschichte kam mir ein Gedanke, ich weiß nicht, ob es ähnlich auch ging. Wie kam denn bitteschön dieser Finanzminister auf diese Idee, als er Wasser sah, dass er sich taufen lässt? Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gefragt habt. Die unterhalten sich, also er liest diese Schriftrolle, der Philippus erklärt ihm was, da kommt Wasser, wieso kommt er auf die Idee, sich taufen zu lassen? Also ich weiß nicht, wie vielen das heute gehen würde, wenn du unterwegs bist, du sprichst mit jemandem, kommst irgendwie am Rhein vorbei und sagst, hey, gibt es irgendeinen Grund, da kann ich mich doch gleich taufen lassen, oder? Ich habe mich das gefragt und ich bringe die Frage einfach mal mit. Ich glaube, es steht nicht explizit beschrieben, aber wir dürfen davon ausgehen, dass er das entweder schon mal gehört hatte oder auf seinem Weg von anderen auch nach Jerusalem oder in Jerusalem selber vielleicht gehört hat oder aber der Philippus hat es ihm in diesem kurzen Glaubenscrashkurs dort auf diesem Wagen mit erklärt. Und dass eine solche Taufe, so ein Ein- und Untertauchen, auch so als rituelle Handlung zu dieser Zeit auch über das Judentum hinaus bekannt war, das ist geschichtlich belegt. Also das war jetzt nichts Untypisches für die Zeit, das war auch so im Umfeld bekannt. Und der Schatzmeister, ihm war das klar, er war fest entschlossen, für unsere Verhältnisse vielleicht etwas schnell, ja, da entscheidet sich jemand für Jesus und sagt, dort ist Wasser, geht gleich weiter. Und unser manchmal so christliches Herz protestiert so ein bisschen, Moment, halbes Jahr Taufkurs und Unterweisung und weiß der schon alles und, ja, wo ich denke, oh, warte mal, das ist aber ganz schön schnell. Man könnte sagen, gut, das war aber auch wirklich ein intensiver Kurs dort auf diesem Wagen, ja, den der Philippus mit ihm gemacht hat. Also er hat ihm schon die wesentlichen Sachen erklärt, also dürfen wir entspannen. Ich glaube, es war in Ordnung. Aber wisst ihr was, wenn man dann mal die Apostelgeschichte liest, dann merkt man, wow, das war in der ersten Gemeinde dort in Jerusalem und dann darüber hinaus, wie das weiterging, das war gar nicht so untypisch, ja. Also man hat letztendlich gar nicht so lange gewartet, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre und sagt, ja, jetzt bin ich bereit. Ich will uns mal ganz kurz damit hineinnehmen, weil das faszinierend ist. Ihr könnt gerne die Übersicht auch gleich mal fotografieren, aber mal den ersten großen Aufschlag, wo das echt viele gemacht haben, die haben das gehört und sich taufen lassen. Steht in Apostelgeschichte 2, Vers 41. Da steht nämlich Petrus vor einer riesen Menge von Menschen, hält diese besagte oder bekannte Pfingstpredigt und dann steht als Reaktion, die nun sein Wort aufnahmen, die haben das da gerade erst gehört, hatten gefragt, was sollen wir denn machen? Und er hat, tut Buße, also kehrt um und lasst euch taufen. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Muss man mal vorstellen. Sie hörten das, glaubten dem, entschieden sich dafür und ließen sich taufen. Wahnsinn, oder? Krass schnell. Aber das ist nicht nur einmal, sondern ich habe euch mal eine Folie mitgebracht, das ist total spannend und das ist jetzt nicht kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber beim Philippus selber in Samaria, der predigt, nachzulesen, Apostelgeschichte 8, 12. Und die Menschen glauben der Botschaft, sie entscheiden sich für Christus und lassen sich taufen. Ein bisschen später hört man von dem Hauptmann Cornelius in Caesarea. Und er hatte den Petrus gerufen, der predigt. Und noch während der Predigt fällt der Heilige Geist. Und die sagen, was ist denn jetzt los? Und sie entscheiden sich und lassen sich taufen. Wow. Etwas später, aber in Philippi dann, eine Purpurkrämerin namens Lydia, eine wohlhabende Frau, die mit kostbaren Stoffen handelte, die glaubt dem Evangelium. Und was macht sie? Sie lässt sich taufen. Direkt. Der Kerkermeister von Philippi. Die Geschichte haben vielleicht einige schon mal gehört. Ja, Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Auf einmal Erdbeben, die Zellen brechen auf. Das ist alles frei, keiner rennt weg. Der Kerkermeister will sich gerade selbst umbringen, weil er denkt, jetzt habe ich mein Leben verwirkt. Und sie rennen raus, nein. Und er scheidet sich für Christus und er und seine ganze Familie. Die sagen, wir wollen Gott folgen, lassen sich taufen. Was war denn da los, ihr Lieben? Ich hoffe, ich kann euch ein Stück mit abholen, was da los war. Wow. Und dann auch noch Apostelgeschichte 18,8, der Synagogenvorsteher Crispus und viele andere in der Stadt Korinth, die glaubten und was? Ließen sich taufen. Hammer. Also wir halten mal kurz fest, ganz nüchtern. Taufe war ein völlig natürlicher und logischer Schritt für die damals gläubig gewordenen. Sie wurden gläubig und ließen sich taufen. Amen. Ganz normal. Das ist schön, oder? Findet ihr auch schön. Aber die Frage ist, warum Taufe überhaupt? Und was bedeutet Taufe? Zwei ganz einfache pragmatische Gründe, bevor ich zur Bedeutung komme. Erstens, Jesus selber, nachzulesen Matthäus 3, ab Vers 13, lässt sich taufen. Für mich schon mal ein Grund, wenn Jesus sich taufen lässt und ich ihm nachahmen will, also ich ihm ähnlich werden möchte, lasse ich mich auch taufen. Okay? Punkt 1. Punkt 2, Jesus hat, und das habe ich am Anfang schon gesagt, kurz bevor er in den Himmel gefahren ist, und wir haben ja jetzt gerade erst Himmelfahrt gefeiert, kurz bevor er in den Himmel fährt, trägt er das seinen Jüngern auf und sagt, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie. Also wenn Jesus sich selber taufen lässt und uns aufträgt zu taufen, dann findest du zwei gute Gründe, warum wir das tun sollten. Amen. Also ganz pragmatisch. Wenn wir ihm nachfolgen wollen und seinen Auftrag ernst nehmen wollen, dann dürfen wir ganz schlicht seinem Beispiel folgen. Ist doch eine gute Idee, oder? Aber was ist die Bedeutung? Was ist die Bedeutung von Taufe? Die Menschen zur Zeit Jesu hatten aus den verschiedenen Hintergründen, aus denen sie kamen, hatten eine Vorstellung davon, was Taufe, also hineintauchen, untertauchen bedeutete. Sie kannten durch ihre verschiedenen Richtungen, aus denen sie kamen, Reinigungsbäder, Waschungen, wo man bereute, bekannte oder auch rituelle Einweihungen feierte, wo man sich einer Sache oder einer Aufgabe komplett weihte. Also für sie war das klar, was das bedeutete. Und Paulus greift das übrigens auf, und das will ich uns nicht vorenthalten, in Römer 6, als er einen Brief schreibt. Und da schauen wir uns mal drei Verse an. Römer 6, die Verse 3 bis 5, mit der Frage, was bedeutet eigentlich die Taufe? Und da schreibt er, oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind? Als wir auf oder in seinen Namen hineingetauft wurden. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinen Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Wow! Was für ein Bild, was für ein kraftvolles Bild, wenn vielleicht auch in manchen Worten vielleicht komplizierter Text, aber Taufe bedeutet in Jesu Tod mit hinein begraben, gestorben, begraben, beerdigt wie er und dann genauso wie er vom Vater auferweckt worden ist, auferstehen, in dieser herrlichen Kraft, in dieser Macht Gottes leben dürfen. Das ist doch eine fantastische Bedeutung, oder? Ich finde, das ist genial. Aber es ist nicht irgendwo etwas, was man mal machen kann, sondern es ist ein ganz persönliches Bekenntnis. Ein ganz persönliches Bekenntnis zu Christus und damit letztendlich ein Eingestehen der eigenen Erlösungsbedürftigkeit. Ich brauche ihn. Etwas, was mir niemand anders abnehmen kann. Ein Festmachen mit Jesus. Wie so ein Lebensbund. Wie so ein Ehebund. Ein verbindlich mit ihm zusammenleben. Und ich sage, ich gehöre dir und du gehörst zu mir. So ein Bekenntnis. Das ist das, was Taufe bedeutet. Und damit auch ein deutliches, sichtbares Zeichen nach außen. Wir sagen immer auch so nach der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ich sage damit, hey, der alte Stefan, der ist gestorben und lebt jetzt mit Christus. Wie cool ist das? Und letztendlich ist es auch eine Bestätigung und eine Willenserklärung, dass ich sage, ich möchte den Willen Gottes tun. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, warum hat sich Jesus eigentlich taufen lassen? Ihr gebt mir recht, Jesus hatte keine Sünde, oder? Also eigentlich, um das zu zeigen, dass er Sünde ablegen muss und der alte Jesus stirbt, wie wir jetzt von uns sagen, das brauchte er ja nicht. Und ich glaube auch, so ein Grund war mit, dass der Johannes der Täufer da so ein bisschen dagegen, ja, sich gewehrt hat, Jesus taufen zu wollen oder zu sollen. Und was hat dann Jesus gesagt? Nein, es ist gut. Warum? Ich möchte den Willen meines Vaters erfüllen. Wisst ihr, für mich ist dieser Schritt, es wie Jesus zu machen und sich taufen zu lassen, einfach ein Beispiel, seinem Beispiel zu folgen und damit zu sagen, ich will den Willen des Vaters im Himmel tun. Genau so, wie Jesus es getan hat. Ich habe noch zwei Fragen. Die nächste Frage lautet, welche Voraussetzungen gibt es denn, sich taufen zu lassen, aber auch welche Hindernisse? Und ich glaube, die Voraussetzung, sich taufen zu lassen, ist ganz schlicht mit den Worten von Jesus oder mit dem vom Apostel Petrus zu beantworten, der den Menschen damals zugerufen hat, was? Tut Buße. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und wer das tut, wer umkehrt und an Jesus Christus glaubt und sagt, ich glaube dir, ich lade dich in mein Leben ein, du sollst der Herr meines Lebens sein. Herzlich willkommen. Die Voraussetzungen für die Taufe sind hiermit erfüllt. In Markus 16, Vers 16, ich habe euch den Vers mal mitgebracht, steht, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Dieser Vers, ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr den genau lest, merkt, macht noch etwas deutlich, damit wir Taufe nicht falsch verstehen. Die Taufe an sich selbst rettet nicht. Sonst müsste im zweiten Teil hier stehen, wer aber nicht glaubt und nicht getauft ist, ja, wird verurteilt werden. Nein, die Taufe an sich rettet nicht, aber sie ist eine Bestätigung, dass ich Rettung erlebt habe. Amen. Und dass ich das festmache und dass ich das bekenne. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden, so heißt es. Das heißt aber auch, du und ich, und das ist vielleicht jetzt so ein ernstes Wort, wir können getauft sein, können sogar unseren Taufschein sagen, hey, hier, bin getauft. Und können aber trotzdem nicht mehr glauben und nicht mehr danach leben. In demselben Kapitel, ihr Lieben, Apostelgeschichte 8, lest euch mal in Ruhe zu Hause oder in einer kleinen Gruppe durch, ab Vers 21 bis 23, da ist von einem Simon, der sich vorher hat taufen lassen, die Rede, der aber so einen richtigen Anrungser kriegt, weil er Dinge tut, wo er sagt, boah, komm zurück, da wird einem gerade frisch Getauften ein paar Tage später zugerufen, hey, kehr um, wie jetzt? Das heißt, da ist einer getauft und muss trotzdem umkehren, umdenken und sein Leben verändern lassen. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das ist wichtig. Die Taufe ist kein Ausweis für den Himmel. Das sagt, das Ding habe ich in der Tasche, alles geritzt. Versteht ihr? Aber es ist auch kein Grund, sich irgendwie jetzt besser zu fühlen. Na, ich bin getauft und hier, der noch nicht. Es ist kein Abzeichen, ihr Lieben. Es ist ein Lebensbund. Und es ist auch kein Zeichen für einen besseren Christen oder so, dass du auf einer höheren Stufe stehst. Kann man gleich vergessen. Ja? Aber es gibt Hindernisse. Lass mich da auch kurz mal drüber sprechen. Die Menschen empfinden oder sehen können. Unser Finanzminister nicht. Er hat gesagt, gibt es keinen Grund. Oder Philippus, hast du eine Idee, warum ich mich nicht taufen lassen soll? Hier ist doch Wasser, alles klar. Aber heute haben wir verschiedene Hindernisse. Ich will so ein paar mal nennen. Vielleicht ist dein Hinderungsgrund dabei. Kann sein. Wir haben wieder mal gehört, dass Menschen gesagt haben, ich bin noch nicht gut genug. Ich bin noch nicht heilig genug. Aber wisst ihr, es geht nicht darum, fertig zu sein oder perfekt zu sein, sondern vielmehr darum, um entschieden für Jesus zu sein und sein Leben mit all den Schwächen und Fehlern Jesus zur Verfügung zu stellen. Amen. Und das darfst du in der Taufe tun. Dein Leben, Jesus ganz anvertrauen und sagen, hier, ich gehe den Weg mit all den Herausforderungen, ich glaube an dich. Oder vielleicht denkst du auch, nein, ich kann noch nicht, ich weiß noch so wenig. Wenn ich die anderen sehe, die wissen so viel. Ja, lass sie doch, ist schön für sie. Wisst ihr, der Kämmerer, dieser Finanzminister, der war auch ganz noch am Anfang. Also der war jetzt nicht, der hatte noch keine dreijährige Ausbildung in Theologie gemacht. Hat er nie. Wissen oder viel Wissen ist keine Voraussetzung, sondern ein wissbegieriges Herz, was Gott sucht. Amen. Was von ihm lernen will. Und sagt, bin nie fertig, auch in dem, was ich noch lernen darf. Weil der Glaubende sucht, der Glaubende, der forscht, der will mehr erkennen. Aber es ist keine Voraussetzung. Und dann gibt es auch noch Hindernisse, habe ich auch schon gehört, sag, wenn ich mich taufen lasse, dann könnte ich meine Kindertaufe oder meine Konfirmation abwerten oder entwerten. Und dazu kann und möchte ich ganz deutlich sagen, wir ehren und wertschätzen Kindertaufen als Segnungen, die Eltern für ihre Kinder tun, um den Segen Gottes zu bitten. Und wir ehren und wertschätzen auch ehrlich gemeinte und als Bestätigung gemeinte Konfirmationen, was ja so viel wie Bestätigung heißt. Und dennoch ermutigen wir danach, nach dem Vorbild der Bibel, zu einer persönlichen Entscheidung, sich ganz mit Haut und Haaren in den Tod Jesu taufen zu lassen und somit verbunden zu sein mit dieser Auferstehung neuen Lebens mit ihm. Nicht als etwas Besseres, als das, was vorhergehend passiert ist, sondern einfach als ein klares, bewusstes Bekenntnis und als eine persönliche Bestätigung, die sagt, Jesus, ich will dich ganz, von Kopf bis Fuß. Ein letzter Gedanke. Vielleicht sitzt du hier, vielleicht sogar die meisten, und sagen, boah, Stefan, das hättest du dir eigentlich sparen können, weil hier sitzen doch schon ganz viele, die sich haben taufen lassen. Vielleicht hast du die letzte Frage auf deinem Herzen, was hat das mit mir zu tun? Ich bin doch schon getauft. Stefan, könnt ihr nicht mal besser überlegen, worüber ihr sonntags predigt? Nun ja, ich glaube, da habe ich zwei Fragen für euch. Bevor Paulus an diesen Text, den wir gerade gelesen haben, intensiv in Römer 6 über Taufe spricht, stellt er eine komische Frage. Und die Frage will ich uns einfach mal stellen. Römer 6, 1 bis 2. Er fragt dort so überlegend, heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Na, natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, und das zeigen wir ja in der Taufe, ich bin gestorben für die Sünde, tot. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? Einfach so weitermachen wie vorher. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf oder in seinen Namen hinein getauft worden sind? Ich möchte dich für einen Moment an deine Taufe erinnern. Von damals. Oder vom letzten Jahr. Ganz egal. Wisst ihr, Taufe ist ein Startpunkt, kein Endpunkt. Dass ich sage, jetzt bin ich getauft, ich bin am Ziel, juhu. Weil man darf es mit dem Bund vergleichen. Und das wäre irgendwie komisch, wenn man heiratet und sagt, jetzt bin ich am Ziel. Nee, da geht's erst richtig los, ihr Lieben, oder? Aber sowas von, ja? Und genau das möchte ich uns ganz neu in Erinnerung rufen. Taufe war ein Startpunkt, kein Endpunkt. Und mich hat das so berührt, dass hier steht, der Finanzminister war frisch getauft und er zog seine Straße fröhlich. Und ich möchte dir, lieber Getaufter, ob letztes Jahr oder vor 40 Jahren, fragen, ziehst du deine Straße noch fröhlich? Das ist eine ganz wichtige Frage. Bist du noch mit Gott unterwegs und sagst, ich liebe meinen Gott, ich liebe Jesus, ich bin mit ihm unterwegs und ich freue mich an dem, dass er mit mir unterwegs ist? Oder hast du dir die Freude rauben lassen? Gut, du kannst nicht aller Tage Sonnenschein, das ist mir auch klar. Aber dieses Wissen, egal was um mich herum passiert, ich weiß, Jesus ist da und er ist meine Freude. Hast du das noch? Und wenn nicht, mag ich dich einladen, heute mal so an diese Taufe zurückzudenken. Ich weiß, bei mir ist es auch schon lange her. Ich war 14. Aber ich weiß, dass ich, oh, das war herrlich. Und warum darf es Jahrzehnte später mit demselben Gott, der sich nicht verändert, nicht genau dieselbe Freude sein? Weil es derselbe Gott, der mit dir geht. Und ich mag dich ermutigen, ganz neu diese Freude in ihm zu suchen. Lebst du darin? Bist du mit Jesus eng verbunden? Oder lass mich mal anders fragen, spielst du mit Sünde? Du bist ja stark, du kannst dir das erlauben. Ja, ich weiß auch, dass wir nicht gleich wegen jeder Sünde oder Fehler wieder aus der Gnade fallen, weil die Gnade ist größer. Aber der Paulus sagt auch, hey, wir sollten das nicht übertreiben. Am besten gar nicht. Damit die Gnade größer wird. Oh, ich habe so viel gemacht, aber Gott ist so viel größer. Halleluja. Hier steht ja noch, natürlich nicht. Eigentlich steht ja, das ist völliger Schwachsinn, das ist Unfug. Auf keinen Fall. Lasst uns gemeinsam mit Jesus unterwegs sein und danach fragen, was sein Wille ist. Ja? Und die zweite Frage, und damit möchte ich schließen mit diesem Gedanken. Und die führt uns zur Geschichte zurück, zu diesem Philippus und diesem Kämmerer, der sich einfach von Gott rufen ließ, mit einem ganz blöden Auftrag entschuldigt. Geh dorthin, wo kaum einer ist. Vielen Dank. Vorher konnte er so viel tun. Dann wird er an diese einsame Straße gerufen, aber er macht das. Und was soll ich sagen? Er wird zu einem Riesensegen für diesen Finanzminister von Äthiopien. Auch wenn es vielleicht bei dir und bei mir nicht gleich der Finanzminister wird. Aber vielleicht sind es Menschen um dich herum, zu denen Gott sprechen will. Und wen braucht er dazu? Dich und mich. Vielleicht ruft dich heute Gott heute Nachmittag schon oder morgen früh. wenn du zur Schule, auf Arbeit, in die Uni fährst und sagt, Stefan, stell dich mal dort an den Eingang vom Hörsaal und guck mal, wer da so kommt. Ich werde dir was sagen. Oder anders. Wisst ihr was? Ich glaube, es braucht Philippusse wie damals, die sich von Gott rufen lassen, an den Ort, wo sie stehen. Vielleicht auch an komischen Orten wie bei ihm, ganz egal. Aber hinzugehen und für Menschen Hilfe zu sein, damit sie Gott kennenlernen, damit sie an ihn glauben, sich taufen lassen und ein Leben führen, was Gott ehrt. Und ich will uns fragen, willst du so ein Philippus sein? Dann entscheide dich dafür und sag, Jesus, hier bin ich. Rede du zu mir. Amen. Ich möchte uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich darf auch bitten, dass ihr als Lobpreisteam nochmal nach vorn kommt. Und ich möchte euch gern einladen. Egal an welcher Stelle ihr heute Morgen steht, für ein Leben mit Jesus. So wie der Kämmerer sich für Jesus entschieden hat, Jesus angenommen hat, so lade ich dich heute Morgen ein. Warum? Weil Jesus hier ist, weil er da ist und er hat Sehnsucht nach dir. Und auch als Getaufter, dass du ein aktives Leben mit Jesus in Freude führen kannst und all das zu Jesus bringen kannst, wo du merkst, das raubt dir enorm die Freude. Oder auch dort, wo du mit Sünde spielst. Mach's nicht mehr und lass dich von Gott beschenken mit seiner Freude und Vergebung. Und last but not least, was ich gerade gesagt habe, sei ein Wegbegleiter und ein Wegbereiter, wie der Philippus für deine Menschen im Umfeld, wo du stehst. Komm, lass uns einen Moment ruhig vor Gott stehen und schauen, was du ganz persönlich für eine Entscheidung fällst. Denk bitte nicht darüber nach, dass vielleicht rechts oder links, wo du denkst, oh, hoffentlich entscheidet der oder die sich jetzt dafür. Hör für dich ganz persönlich. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt hier in unserer Mitte Menschen zu dir ziehst, hier vor Ort, zu Hause am Livestream oder unterwegs, ganz egal. Du bist ein Gott, der heute noch rettet, so wie du den Finanzminister mitten hineingesprochen hast in sein Herz, durch dein Wort, durch Philippus. So bist du heute noch ein lebendiger Gott, der uns deutlich macht, dass all das, was dort am Kreuz auf Golgatha passiert ist, dass du Jesus dort gehangen hast, der Sohn Gottes, Gott selber, der Mensch wird, der sein Leben hingibt, damit wir Erlösung finden dürfen. Du bist derselbe heute noch und du bist hier. Und ich bete, Herr, dass du Menschen zu dir ziehst. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das bin ich, dann leg einfach deine Hand gerne, so wie ich es jetzt mache, so auf deinen Brustkorb und sag damit, that's me, das bin ich. Jesus, ich brauche dich. Und Jesus, du siehst die Menschen unter uns, die damit bekennen, Herr, ich brauche deine Rettung. Ich brauche diesen Frieden, diesen Sinn, diesen Halt im Leben und ich brauche Vergebung. Danke, dass du hier bist, Herr, und dass du vergibst. Du hast alles dafür hingegeben, dort am Kreuz auf Golgatha. Und danke, Herr, wenn wir dich einladen, dass du kommst, dass du uns vergibst und dass du uns rettest, Herr. Lade dich ein, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, nach dem Gottesdienst nicht nach Hause zu gehen, sondern gern noch zum Gebetspunkt zu kommen und diese Entscheidung festzumachen. Ich möchte aber noch für alle die beten, die heute Morgen hier sind und sagen, ja, ja, ich bin getauft. Ich gehe den Weg mit Jesus, aber ich habe die Freude verloren. Und habe Dinge in mein Leben eingelassen, die mir die Freude geraubt haben. Auch für euch möchte ich einfach beten, dass Gott euch berührt, neue Freude schenkt, durch seinen Heiligen Geist und Freiheit schenkt. Wenn du das bist, dann leg gerne deine Hand auch auf meine Brust und sag damit, Jesus, hier bin ich. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass du uns alle ganz genau kennst, dass du uns nicht verurteilst, dass du uns nicht ranrufst und sagst, hey, du müsstest doch schon lange verstanden haben, wo bist du? Nein, du liebst uns. Danke, Herr, dass du jetzt durch den Raum gehst und dass du jeden Einzelnen berührst. Mit neuer Freude, mit neuer Hoffnung, dort, wo Freude verloren gegangen ist. Herr, dass wir wieder ganz neu mit Freude unseren Weg ziehen können, weil wir wissen, du bist doch da, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, Herr. Und dort, wo wir kämpfen, Herr, wo wir uns eingelassen haben auf Dinge, wo wir wissen, dass du sie nicht willst, da schenk Befreiung, Herr. Schenk Befreiung, dass wir uns nicht wieder neu knechten lassen und uns dadurch Kraft und Freude rauben lassen. Lassen das nicht zu, Herr. Bring das immer wieder zu dir, in deinem Namen. Und ich segne uns alle, Herr, dass du dort, wo du uns gebrauchen willst, mitten im Alltag als ein Philippus, Herr, der gehört hat auf das, was du zu sagen hast. Herr, ich bitte dich, dass du uns sendest, mitten hinein, in unsere Wohnorte und unsere Arbeitsstellen, Schulen, Unis. Überall dort, Herr, in unsere Vereine, dort, wo wir mitarbeiten, wo wir unterwegs sind mit Menschen. Schenk uns ein offenes Ohr für das Wirken, für dein Reden. Herr, damit wir für Menschen ein Wegbegleiter und Wegbereiter sein können, damit sie dich, den Erlöser, kennenlernen. Und das bete ich, Herr, in deinem Namen.